Megawatt and Friends. Energie neu denken.
Willkommen bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro, in dem wir Energie neu denken. Hier sprechen wir mit Profis, die die Energiewende gestalten. Es geht um Strom, Wärme, Speicher und Netze. Aber vor allem um die Frage, wie gelingt nachhaltige Energieversorgung für Unternehmen? Schön, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Energiewende bei Megawatt and Friends. Ich bin heute von Ingolstadt nach Köln gefahren, um den Godfather of Flexibilitätsmanagement zu besuchen. Ich bin bei Jochen Schwill und in seinem neuen Startup. Eigentlich ist es, glaube ich, schon eher ein Grown-up, Spot My Energy. Wir wollen heute darüber sprechen, wo der Jochen neue Potenziale für die Energiewende im Bereich Flexibilitätsmanagement sieht. Der Jochen, noch zur Einordnung, ist einer der Pioniere in diesem Bereich. Eigentlich hat er 2010 auch schon Next-Kraftwerke gegründet und damit so Flexibilitäten im Bereich der Notstromaggregate anfangs versucht zu heben. Dann ein Pivot gemacht hin Richtung Biogasanlagen und dort die Flexibilitätspotenziale gehoben. Das Ganze dann an die Holländer, an Shell verkauft. Einer der großen Exits in der Energiebranche. Und jetzt, Jochen, versuchst du das Ganze im B2C-Bereich, also sprich Endkunden zu überzeugen, dass Smart Metering tatsächlich nicht nur eine gute Idee ist, sondern auch in der Umsetzung funktioniert und dass da auch eine Menge Einsparpotenziale, Flexibilitätspotenziale zu heben sind. Und wie das genau funktioniert, freue ich mich heute von dir zu erfahren. Und jetzt erstmal herzlich willkommen bei Megawatt and Friends, lieber Jochen.
Ganz herzlichen Dank. Schön, dass du nach Köln gekommen bist, lieber Jan. Ich heiße dich herzlich willkommen.
Jochen, ich würde gerne mal einsteigen, um zu verstehen, was Spot My Energy genau macht, indem ich mit dir mal diskutiere. Also ich habe ein Haus in Oberfranken geerbt, das ist ein großes Einfamilienhaus, 20 Kilometer entfernt von Coburg. Und das ist so eine grüne Wiese für alles, was energetische Ertüchtigung und so angeht. Und deswegen würde mich interessieren, was kann denn Spot My Energy für mich tun, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich möchte das Haus vermieten, wenn ich darüber nachdenke, da gibt es eine riesige Dachfläche, da fehlt noch eine PV-Anlage, einen Heimspeicher habe ich auch nicht. Und wenn man dann nach Coburg als Mieter reinpendeln möchte, beispielsweise zu Coburg oder zu Brose, dann ist es sicherlich schlau, wenn man die 20 Kilometer mit dem Elektrofahrzeug fährt.
Stellst du nur das Auto dazu hin?
Genau. Dann ist jetzt die Frage, mache ich das mit meinem Installateur vor Ort, den ich sowieso im Auge habe, wo ich mir aber nicht so sicher bin, wie fit der in dem Bereich ist, oder gehe ich da als One-Stop-Shop zu Spot My Energy und ihr macht das mit euren Installateuren?
Gute Frage. Also das Gute ist, dass Spot My Energy kooperiert mit allen, mit ganz, ganz vielen Installateuren, vielleicht sogar mit dem Installateur, den du sozusagen schon ins Auge gefasst hast. Also wir haben mittlerweile über 500 Installateursfirmen, die mit uns in ganz Deutschland zusammenarbeiten. Das heißt also, das ist das Gute an Spot My Energy ist, dass du nicht sozusagen an uns als Installateursbetrieb gebunden bist, sondern wir bringen die Intelligenz mit, die dein Mietshaus dazu bringt, dass eben nicht nur Hardware verbaut wird, sondern diese Hardware intelligent miteinander spricht, mit einem sogenannten Energiemanagementsystem, aber auch Strommarktsignale empfangen kann und zum Beispiel, dass du dann eine Batterie auch im Winter nutzen kannst. Das heißt also, ich habe große Sympathie für das Handwerk, für die Handwerker vor Ort und die genießen eine sehr gute Reputation. Das haben wir gemerkt, wir haben einen sehr fragmentierten Handwerkermarkt in Deutschland, sowohl bei PV-Batteriesystemen als auch bei den Installateursbetrieben für die Wärmepumpe zum Beispiel. Da sprechen wir von mehreren 10.000 Handwerkerbetrieben in allen möglichen Größenklassen in Deutschland und das ist wirklich ja auch ein Asset, was wir haben, was wir brauchen auch zukünftig. Und mit diesen Handwerksbetrieben kooperiert Spot My Energy. Das heißt also, sicherlich kennen wir auch rund um Coburg ein, zwei Installationsfirmen, wo wir dir sagen können, mit denen arbeiten wir gut zusammen. Aber wenn du eine präferierte Firma hast, können wir auch mit denen zusammenarbeiten. Das heißt also, kannst du mich gerne in Kontakt bringen sozusagen.
Ich denke ja auch darüber nach, das eben jetzt so neu aufzusetzen, weil es mir im privaten Umfeld immer häufiger passiert, dass die Leute darüber sprechen, Mensch, ey, ich habe einen Speicher zu Hause, ich habe eine PV-Anlage und dann habe ich über Nacht für weiß nicht, 5, 6, 7 Cent mein Auto vollgeladen. Also dann wird verglichen, wie teuer wäre das mit dem Diesel gewesen. Oder aber auch, dass man den Ehrgeiz hat, das wirklich alles komplett zu Hause autark zu erledigen. Also ich habe das Gefühl, ihr habt ein gewisses Momentum für dieses Thema. Andererseits, ihr seid eigentlich ja in diesem Bereich Smart Metering auch unterwegs. Und über Smart Metering wird in Deutschland schon seit 2009, 2010 oder sowas gesprochen. Alle sind sich einig, das ist die Voraussetzung, dass Smart Grids funktionieren kann. Nur so kann die Energiewende gelingen, aber so richtig voran geht nichts. Deswegen meine Frage, weswegen hast du dir dieses doch eher offensichtlich schwierige oder den behäbigen Bereich dieser Digitalisierung ausgesucht, wo wir bisher ja noch sehr überschaubare Penetration haben. Glaubst du, jetzt ist das Momentum da, dass es losgeht mit Smart Metering?
Das habe ich mir genau aus dem Grund ausgesucht, Jan, weil es so schwierig ist. Also weil wir da so große Schwierigkeiten haben. Es ist ja mittlerweile so, Smart Meter, wenn dieses Schlagwort kommt, haben alle sofort so ein bisschen das Gefühl von Versagen. Also da klappt irgendwas ganz und gar nicht in Deutschland. Das ist so ein bisschen in die Schlagrichtung sozusagen Deutsche Bahn, Smart Metering und so weiter. Irgendwas ist da ganz, ganz arg im Argen. Deswegen, im Vergleich sozusagen zur Deutschen Bahn, können wir das hier selbst in die Hand nehmen. Das ist das Gute. Also wir verlassen uns da nicht auf die Verteilnetzbetreiber, sondern für mich war von vornherein wichtig, dass wir die Smart Meter, die unheimlich oder die entscheidend sind für die Bereitstellung von smarten Energielösungen auch zu Hause, dass wir eben auch die Preissignale nutzen können, die am Strommarkt immer entscheidender werden, auch für die wirtschaftliche Nutzung zum Beispiel des Speichers zu Hause, dass wir die nutzen können, dafür brauchen wir den Smart Meter. Und mir war das ganz wichtig, dass wir nicht abhängig sind vom Verteilnetzbetreiber, nicht abhängig sind von anderen Parteien, die eben nicht aus dem Quark kommen, diesen Smart Meter bereitzustellen. Bei uns, bei Spot My Energy und eben auch in Kooperation mit Installateursbetrieben kann dieser Smart Meter innerhalb von wenigen Tagen eingebaut werden. Das ist keine Raketenwissenschaft, ein Smart Meter. Der macht eigentlich nichts anderes, als der misst, wie viel Strom wurde zu welcher Zeit verbraucht. Also nicht immer nur am Ende des Jahres, ich lese eine Zahl ab und sage so und so viel Kilowattstunden, das wird multipliziert mit einem Preispunkt, sondern ich kann dann zum ersten Mal sagen, wie viel hat der Jan in welcher Viertelstunde verbraucht. Und das ist wichtig für eine Abrechnung, um am Ende des Tages dir zu sagen, ja, der Strom ist ja auch unterschiedlich viel wert in unterschiedlichen Viertelstunden oder Stunden. Und entsprechend ist das die Basis dafür, dynamische Preise auch an dich als Endkunden sozusagen weiterzugeben. Wie gesagt, nicht viel mehr verrückter als das, aber die Basis, wir müssen ihn haben und deswegen bringen wir ihn einfach direkt mit und betreiben diesen Smart Meter auch selbst und dann ist das gar kein Problem.
Das Wichtige ist ja auch, also einerseits klar, Smart Meter ist die Voraussetzung, die technische, aber ich glaube, das Entscheidende ist ja dieses Gateway eigentlich, ne? Was es ermöglicht, dass ich dann an diesem dynamischen Pricing eben auch teilnehmen kann und natürlich, dass ich, um an Flexibilitäten zu kommen, dass ich dann tatsächlich auch beispielsweise einen Heimspeicher habe, dass ich vielleicht auch ein Elektroauto habe, nur dann lassen sich ja Lasten verschieben, wenn jetzt dann eben besonders attraktive Preispunkte in meinem System reinkommen.
Ganz genau, also es sind zwei Punkte, die du angesprochen hast. Was ist eigentlich ein Smart Meter? Technisch sprechen wir in Deutschland von einem, auf Deutsch heißt das sozusagen intelligentes Messsystem. Das beinhaltet sozusagen den Zähler und das Gateway, was du angesprochen hast. Der Zähler ist nichts anderes als eigentlich eine moderne Messeinrichtung, die in beide Richtungen messen kann und viertelstündlich scharf digital sozusagen den Stromverbrauch auslesen kann oder auch die Stromeinspeisung. Das Gateway ist sozusagen die digitale Übertragungsstrecke und ein sicherer Kanal hin zum Backend, zur Gateway-Administration. Ist aber auch alles kein Hexenwerk. Also das ist am Ende des Tages die Kommunikationseinrichtung, wenn man so will. In der Summe spricht man dann vom intelligenten Messsystem oder vom Smart Meter, der nicht nur die Daten misst, sondern sie auch überträgt, sodass ich nicht mehr in den Keller reinlaufen muss jede Viertelstunde und den Wert aufschreiben muss, sondern und auch nie mehr dahin muss, sondern das wird einfach übertragen sozusagen ins Backend bei uns für die Kunden direkt sozusagen in die App übertragen und ich kann jederzeit live sehen. Die Zeit der Abschläge ist übrigens vorbei, ne? Also ich muss nicht mehr irgendwelche Stromabschläge und muss irgendwann kriege ich eine Endabrechnung, nachzahlen oder so etwas, das gibt es alles nicht mehr, weil die echte Menge wird zu jeder Zeit dann auch richtig abgerechnet. Zweiten Punkt, den du angesprochen hast, Jan, ist, wann macht das eigentlich Sinn? Also viele reden immer so ein bisschen vom Smart Meter als Selbstzweck. Also hat der eigentlich sozusagen einen Wert an sich? Ja, für den einen oder anderen vielleicht schon, ne? Dass ich genau eben nicht mehr in den Keller laufen muss, dass ich die Daten auf meinem Handy sehen kann und so weiter. Für die Energiewende ist das erstmal noch kein Wert, dass du jederzeit einsehen kannst, wie viel Strom du verbrauchst. Für die Energiewende hat es dann einen Wert, wenn tatsächlich irgendwie etwas passiert mit eigentlich den Assets dahinter. Also das heißt, also wenn wir entweder zum Beispiel unser Verhalten verändern, könnte man sagen, man kann dann seine Waschmaschine zu einer anderen Zeit anstellen, aber das sind eigentlich gar nicht die großen Leistungsverschiebungen, die was ausmachen, und vor allen Dingen glauben wir bei Spotman Energy nicht daran, dass das sozusagen den großen Unterschied macht, dass wir jetzt alle dazu bekommen, irgendwie jetzt zur anderen Zeit zu kochen oder ihre Muster irgendwie im Leben zu verändern. Nein, das wird es nicht sein. Aber was wir bekommen, ist, wir bekommen große neue Verbraucher, und auch die angesprochenen Speicher, die wir schon haben, können wir sehr intelligent, ohne dass wir irgendwelche Bequemlichkeitseinbußen oder so etwas in Kauf nehmen müssen, können wir verbinden mit diesen Preissignalen. Den Smart Meter, der muss eingebaut sein, um diese Signale dann auch zu empfangen. Und dann können diese Geräte auf diese Preissignale zum Beispiel reagieren, ohne dass ich vielleicht auch irgendwas privat davon merke. Das hört sich alles abstrakt an, deswegen ist ein Beispiel da vielleicht ganz sinnvoll. Also wenn ich zum Beispiel mein Auto zu Hause, mein Elektroauto, ich habe seit 4 Jahren ein Elektroauto, 100 Kilowattstunden Speicher da drin, wahnsinnig groß, und ich lade eigentlich mein Auto nie mehr im Sommer, also ich habe leider keine PV-Anlage, kann trotzdem partizipieren von den günstigen Strompreisen am Markt, nie über 15 Cent die Kilowattstunde. Warum? Weil ich einfach zur richtigen Zeit sozusagen das Auto beladen lasse. Das heißt nicht, ich laufe da nicht hin und stecke den Stecker ein, sondern das ist eingesteckt, wenn ich zu Hause bin, und das Energiemanagementsystem lädt das Auto eben zur richtigen Zeit und sorgt dafür, dass dann sozusagen der Strom fließt. Und das tut mir überhaupt nicht weh. Das heißt also, der sorgt einfach, ich muss ihm natürlich sagen, wann ich wieder losfahren will und dass ich das Auto bis dahin voll haben will. Und dann wird einfach sozusagen automatisch diese Beladung durchgeführt. Das Gleiche passiert bei der Wärmepumpe, das Gleiche passiert bei der Heimspeicherbatterie, und auch die PV-Anlage kann sozusagen angesteuert werden. Und das sind eben Verbraucher, die viel größer sind. Also mein Auto lädt bei 11 kW. Im Vergleich zur Waschmaschine ist das ungefähr die 10-fache Leistung, die ich da ziehen kann. Und auch Energiemenge viel, viel größer, und die Wärmepumpe eben auch. Das heißt, das macht einen Unterschied. Und gleichzeitig habe ich keine Bequemlichkeitseinbuße. Das heißt, das sind die Geräte, die wirklich interessant sind und die auch einen Unterschied machen für die Energiewende. Und da spielt sozusagen, und dafür brauchen wir auch den Smart Meter als Grundlage.
Also das heißt, wenn jetzt immer mehr Verbraucher auch ein Elektrofahrzeug haben, zu Hause einen Heimspeicher eingebaut haben und bisher eben noch keinen Smart Meter Teil ihres Systems ist, weil es keineswegs so, dass man, also man müsste eigentlich, aber die wenigsten haben einen Smart Meter bisher verbaut, dann könnte vielleicht schon die Frage aufkommen, wie, du hast keinen Smart Meter, weswegen nicht? Du verschenkst ja eigentlich Potenzial, wenn du dir keinen holst und wenn du das nicht in ein Gesamtsystem integrierst. Und das könnt ihr dann eben leisten, so verstehe ich es.
Ganz, ganz genau. Also wir können sowohl den, also heute arbeiten viel mit Installateuren zusammen, dass wir direkt bei der Installation, also wenn du dich dafür jetzt entscheidest, eine PV-Anlage aufs Dach zu packen, wirst du wahrscheinlich dich auch für einen Speicher entscheiden, hast du schon gesagt, und vielleicht kommt die Wärmepumpe und das Elektro, die Wallbox dazu. Wir kommen dann mit dem Installateur direkt dazu und verbauen sozusagen den Smart Meter direkt mit der Installation. Das ist immer am einfachsten, sowieso der Installateur ist da und dann kann man auch das Energiemanagementsystem direkt einbinden und so weiter. Ist aber auch überhaupt gar kein Problem, das nachzurüsten. Das heißt also, wir gehen auch ganz gezielt auf Bestandskunden zu. Es gibt, wie du gesagt hast, viele, die haben schon seit vielen, vielen Jahren eine PV-Batterieanlage, waren Pioniere zu der Zeit. Damals ging es eigentlich vor allen Dingen darum, Kilowattstunden vom Dach zu ernten und vielleicht in den Abendstunden nochmal den Strom zu verbrauchen. Da war das Thema Smart Meter und intelligente Steuerung für den Strommarkt noch nicht so aktuell. Auch die, sag ich mal, Strompreisvariation, der Unterschied zwischen den Preisen zu unterschiedlichen Zeiten, war noch nicht so hoch. Das ist jetzt eklatant, und damit kann ich sozusagen diesen Speicher, den ich sowieso ja schon verbaut habe in meinem Keller, auch zu anderen Zeiten nutzen, wenn ich zum Beispiel die PV-Anlage nicht genug Strom erzeugt, sodass mein Speicher eigentlich gar nicht genutzt wird. Nehmen wir zum Beispiel den gesamten Winter mal. Da steht der Speicher eigentlich im Keller und wird nicht genutzt. Die paar Kilowattstunden, die vielleicht mal sozusagen über die PV-Anlage erzeugt werden, werden direkt im Haus konsumiert, ohne dass man den Speicher benutzen muss. Aber der Speicher kann trotzdem genutzt werden. Und zwar, wenn wir sehr windige Nächte zum Beispiel haben, dann haben wir auch da sehr günstigen Strom verfügbar. Den können wir einspeichern in jedem Keller und können ihn sozusagen dann morgens benutzen als Haushalt, wenn der Strompreis wieder höher ist. Und damit kann ich genau das Gleiche machen am Ende des Tages, was ich mit meinem Speicher auch im Sommer gemacht habe. Günstigen Strom einspeichern, zu einer anderen Zeit ausspeichern, wenn der Strom einfach teurer ist. Und das mache ich dann sozusagen im Winter auch. Durch den Smart Meter und durch sozusagen meinen dynamischen Stromtarif habe ich dann eben die Möglichkeit, eben, dass die Assets, die ich habe, also die Batterie, die PV-Anlage, aber auch die Wärmepumpe, das Auto auch zu nutzen, wenn ich keine Sonneneinstrahlung habe. Im Sommer ist natürlich immer das Attraktivste wahrscheinlich, den PV-Strom als erstes mal zu benutzen.
Um euer Geschäftsmodell noch ein bisschen genauer zu verstehen, klar, ihr verdient mit an den dynamischen Tarifen, ihr habt wahrscheinlich auch irgendeinen Share mit den Partnern, also den Installateuren, mit denen ihr zusammenarbeitet, aber so wie ich deine berufliche Historie einschätze, bist du doch vor allem darauf aus, auch hier wieder ein virtuelles Kraftwerk zu bauen, mit den Flexibilitäten, die du hier jetzt zusammenschaltest. Ihr habt jetzt schon 10.000 Kunden, wollt wahrscheinlich demnächst vielleicht bis 2030 im sechsstelligen Bereich unterwegs sein. Liegt da die größte ökonomische Musik drin, dass ihr ein neues, großes virtuelles Kraftwerk aus diesen verschiedenen Haushaltsflexibilitäten zusammenschaltet?
Du hast mich ja schon als OG virtuelles Kraftwerk sozusagen vorgestellt, genau mit meiner Historie von Next Kraftwerk. Natürlich ist das auch die Idee, dass wir diese Geräte verbinden wollen, um eben für den Strommarkt auch Flexibilität bereitzustellen. Ich habe auch bei der Gründung von Spot My Energy darüber nachgedacht, was ist eigentlich die nächste beste Ressource, Flexibilitätsressource, die wir nutzen können für den Strommarkt. Ne, bei Next Kraftwerke haben wir das, wie du eingangs gesagt hattest, ja auch schon gemacht, mit Biogasanlagen beispielsweise. Das sind große Anlagen, das waren so ein bisschen die niedrig hängenden Früchte, wenn man so will, dass da, wo man als erstes drankommt, die man vielleicht auch als erstes sinnvollerweise in den Strommarkt dann auch integriert. Und jetzt kommen in großen Massen neue Geräte hinzu, die ein großes Potenzial haben für den Strommarkt. Freunde fragen mich häufig, Jochen, was ich will mir jetzt ein Elektroauto kaufen. Glaubst du, haben wir denn genug Strom dafür da, dass ich mein Auto damit tanken kann? Oder tue ich dem Strommarkt damit eigentlich irgendwie einen Bärendienst, wenn ich mir ein Elektroauto kaufe? Und dann sage ich eigentlich, ja, es kommt darauf an, wann du es lädst. Also wenn du nach Hause kommst, direkt den Stecker einsteckst und dann wird der Strom gezogen in die Abendspitze rein, dann ist das sicherlich für den Strommarkt eine Herausforderung. Aber andersherum, wenn du ein bisschen Flexibilität abgibst und dem Strommarkt zur Verfügung stellst, dann kannst du im Gegenteil dem Strommarkt einen großen Gefallen damit tun. Und das ist das virtuelle Kraftwerksprinzip. Das heißt also, genau, wir vernetzen ja, wir machen das nicht nur individuell für jeden einzelnen Haushalt, sondern in der Masse sozusagen ist es so ein bisschen wie ein Schwarmkraftwerk. Die Masse der Megawatts wird dann kumuliert und am Strommarkt gehandelt und so darauf geachtet, wann der Strom günstig ist, wann er teuer ist, und damit wird geholfen sozusagen, dass wir mehr erneuerbare Energien am Ende des Tages auch in den Strommarkt integrieren können. Die Erlöse werden dann an die Kunden wieder abgegeben und damit sorgt man dafür, dass der Endkunde auch den günstigsten Strompreis hat, also eine Win-Win-Situation für alle.
Und letztlich nehmt ihr doch auch die Spreads dann irgendwann raus. Also jetzt kam es ja im Mai zu riesigen Spreads, also sprich negativen Preisen, riesige Preisunterschiede innerhalb eines Tages, weil eben zu viel eingespeist wurde, zu wenig Last abgenommen werden konnte. Wenn man das so verschieben kann über beispielsweise euer virtuelles Kraftwerk, dann wird das so nicht mehr passieren und dann werden auch diese Redispatch-Kosten der Energiewende möglicherweise durch Spot My Energy rausgenommen, oder? Oder Player wie euch eben.
Ja, also genau, das fragen mich natürlich auch viele. Ja, wenn das dann jetzt so, wenn ihr das jetzt in dem Maße macht, hat man dann überhaupt noch Strompreisunterschiede, ne? Oder so glättet ihr das dann nicht alles raus? Ich meine, wenn wir das dann geschafft hätten und das alles rausgeglättet haben, dann hat man natürlich die Energiewende sozusagen gewonnen, wenn man so will. Ne? Das heißt, dann haben wir eigentlich das Problem nicht mehr, dass Photovoltaik nur zu einer gewissen Tageszeit einspeist und brauchen wir nicht mehr über die Dunkelflaute uns Sorgen machen und so weiter. Dann hätten wir es wirklich geschafft. Das wäre ja eine tolle Nachricht am Ende des Tages. Aus Investorenperspektive fragt man sich dann natürlich, ja, aber wenn du Geld verdienst mit Flexibilität, wie kann das denn dann noch funktionieren? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir trotzdem noch weiterhin also Strompreisspreizungen haben werden. Also den Unterschied zwischen den Zeiten, wenn wir viel Strom haben und wenig Strom haben, der bleibt vorhanden. Wir müssen uns immer vor Augen führen, wie viel Photovoltaik noch zugebaut wird, immer noch. Das heißt also, wir werden unsere Kapazitäten noch im Plan verdoppeln bis zum Jahr 2030. Dann haben wir über 200 Gigawatt installiert in Deutschland bei einer Spitzennachfrage im Sommer von vielleicht so 60 Gigawatt. Das heißt, wir haben eine lockere dreifache Übereinspeisung zu gewissen Zeiten. Das heißt, wir haben einfach zu gewissen Zeiten Strom für umsonst, zu viel, wenn man so will. Und zu gewissen Zeiten haben wir Knappheiten. So funktioniert das. Und wir müssen einfach dafür sorgen, dass wir die Flexibilität, die wir haben, da einsetzen, wo wir sie brauchen. Wir stehen immer, sag ich mal, wir gucken uns natürlich an, was es für Alternativen gibt zu unserem Konzept. Und da würde ich sagen, wenn man so ein bisschen will, ist die Großbatterie, der Großspeicher, der jetzt auch viel in Deutschland gebaut wird, ist so ein bisschen die Referenztechnologie. So ein bisschen wie das preissetzende Kraftwerk, es wird sehr, sehr energieökonomisch, sorry dafür schon mal, aber das preissetzende Kraftwerk auf dem Strommarkt, redet man ja häufig von dem Gaskraftwerk. Das ist das teuerste Kraftwerk, was häufig sozusagen den markträumenden Preis setzt oder so etwas. Ne? Zu diesem Preis wird dann der Markt geräumt. Das ist bei dem Flexibilitätsmarkt, wenn man so will, die Batterie, die Großbatterie. In, sag ich mal, anderen Worten gesprochen, wir müssen uns, glaube ich, als Flexibilitätsanbieter immer fragen, haben wir eine günstigere Lösung parat als eine Utility-Size-Battery, also als eine Megawatt-Batterie, die irgendwo auf dem Feld gebaut wird? Und da würde ich ganz klar antworten, ja, das haben wir. Warum? Weil wir Ressourcen nutzen, die sowieso schon da sind. Wir bauen keine Batterien, wir bauen keine Wärmepumpen, sondern diese Geräte haben einen First Use Case. Wir brauchen Wärme, wir brauchen Mobilität, wir haben die Batterien sowieso schon gebaut in den deutschen Kellern. Die können wir einfach ansteuern und nutzen. Da muss nichts mehr gebaut werden, fast nichts investiert werden. Es muss ein Smart Meter eingebaut werden. Das sind keine großen Kosten, die da entstehen. Und dann haben wir Zugriff auf diese Flexibilität. In Deutschland haben wir aktuell schon ungefähr 13 Gigawatt nur Kleinbatterien. Keine Wärmepumpen inkludiert und keine Autos inkludiert. Die Autos sind Wahnsinn, was da noch zukommt. Aber nehmen wir alleine die kleinen Batterien, das sind 13 Gigawatt, das sind 13 Atomkraftwerke, wenn man so will. Im Vergleich zu diesen Großspeichern ist das ungefähr die siebenfache Menge immer noch, die wir zu dem installierten Großspeichern, und Großspeicher reden alle gerade drüber. Aber das, was in deutschen Kellern verbaut ist, ist immer noch 6-7 Mal größer als das, was wir sozusagen im Utility-Size-Speichern haben. Das heißt, eine Riesenressource, die wir nutzen können, die sowieso schon da ist und die dann eben die günstigste Alternative ist.
Ja, vor allem die auch Netzanschlusskapazitäten hat. Ne? Wir haben jetzt gerade mit dem Georg Geilmetzer von EcoStore ein Interview gehabt, der die größten Großspeicher gerade baut. Und da ist das natürlich genau das Problem oder die Knappheit, die da herrscht bei den Netzanschlusskapazitäten, weswegen man es ja auch nicht unbegrenzt hochfahren kann. In dem Zusammenhang habt ihr, wenn ihr entlang eures Businessplans schaut, kannst du dann mal so ganz grob hochrechnen, werdet ihr so ein oder zwei Gaskraftwerke rausnehmen auf Sicht von 5-6 Jahren, die ihr, wenn ihr eure Flexibilitäten tatsächlich hebt, die dann vielleicht nicht mehr notwendig sind?
Das ist immer eine interessante Frage. Also ich glaube nicht daran, dass wir also die einzige Lösung sein werden an Flexibilitätsbereitstellung. Ich glaube übrigens auch nicht, dass wir nicht diese Batteriespeicher, die Großbatteriespeicher auch benötigen, sondern wir brauchen das und das und das. Ne? Das heißt also, wir sind, glaube ich, ein günstiger und guter Beitrag zur Energiewende, werden das aber nicht alleine schaffen. Und genau so wird man sich sicherlich, ist es immer auch sinnvoll, in gewisser Weise auch auf sich zu fahren, was natürlich bei Großprojekten immer eine Schwierigkeit ist. Ne? Das heißt also, ich habe erstmal das für gut geheißen, dass wir, glaube ich, die Gasspeicherkraftwerke, die geplant wurden, etwas reduziert haben, um, glaube ich, fast die Hälfte an der ausgeschriebenen Leistung, weil ich auch davon überzeugt bin, dass wir die gesamte Leistung nicht benötigen und dass wir damit nur unser Energiesystem unnötig verteuern. Dass wir eine gewisse Leistung ausschreiben, kann ich nachvollziehen aus dem Wunsch von Versorgungssicherheit heraus und will das hier sozusagen auch nicht weiter kommentieren. Aber ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht irgendwie Hosenträger und Gürtel und nochmal einen Hosenträger dazu uns anschaffen, weil dann wird es irgendwann teuer. Deswegen halte ich es für grundsätzlich sinnvoll, dass wir das in gewisser Weise reduzieren. Wir können einen großen Beitrag leisten, wie gesagt, also 13 Gigawatt alleine, die Kleinspeicher in deutschen Haushalten, da kann man sich ja ausrechnen, wie viele Großkraftwerke das schon alleine sind. Wenn wir alleine die Autos rechnen, da kommen irre Zahlen bei raus. Das heißt also, wir sehen da, wenn wir alleine von 10 Millionen Autos rechnen würden, die mit 11 kW laden würden, und ich gehe von 50% sozusagen Verfügbarkeit in der Nacht aus, dann sind das 55 Gigawatt. Das ist jetzt auch wieder eine wilde Rechnung, die ich hier aufgemacht habe. Aber also man kann sich vorstellen, 10 Millionen Autos sind ungefähr die Hälfte oder ist fast die gesamte deutsche Stromlast dann. Und das sind 10 Millionen Autos. Wann habe ich die verfügbar? Im Jahr 2030, naja, vielleicht im Jahr 2035. Aber irgendwann, da bin ich mir zumindest ziemlich sicher, werden wir in einer All-Electric-Society leben. Das heißt also, nur noch Strom ist der Energieträger. Kein Gas, kein Öl. Also Heizen, Mobilität, alles ist elektrisch. Und dann haben wir einfach eine Riesenressource auch, insbesondere natürlich mit diesen Autos. Also was ich damit sagen will ist, ich glaube, wir können einen ganz, ganz großen Beitrag dafür leisten.
Das ist jetzt mal der Ausblick. Aktuell der etwas ernüchternde Status quo ist, dass wir gerade bei 4% ungefähr, also ich lese da unterschiedliche Zahlen, 3-4% Smart Meter Penetration in Deutschland stehen. Jetzt seid ihr ein wettbewerblicher Messstellenbetreiber. Das ist, glaube ich, klingt sehr technokratisch, ja. Ist aber, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor für euer Geschäftsmodell. Das heißt, man muss da nicht, wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte oder euch beauftragen möchte, muss man nicht warten, bis das Stadtwerk auch Lust hat, da einen Smart Meter zu verbauen und dann euch dann weiterzugeben, sondern ihr habt jetzt eigentlich alles im Handwerkskoffer, was es für einen schnellen, strukturierten Rollout braucht, auch eben bundesweiten Rollout braucht. Vielleicht kannst du dazu mal noch ein bisschen erläutern, weswegen ihr jetzt sozusagen die Schnellstraße Richtung Rollout nehmen werdet, wenn ihr da auch als Partner mit an Bord habt. Ich habe dann auch dieses Modell, das Map-Modell gehört. Die, yeah. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen aufklären, weswegen ihr möglicherweise schon ein Katalysator sein könntet für den Rollout.
Ja, sehr gerne. Also man kann vielleicht erstmal sagen, der Smart Meter kann man auf zwei Wegen bekommen. Einmal kann man den bekommen, wenn man einen haben möchte. Das heißt, dann fragt man ihn einfach bei seinem Netzbetreiber nach und bekommt natürlich keinen, weil diesen sozusagen den Rollout gibt es quasi so nicht. Oder dann muss man zu einem wettbewerblichen Messstellenbetreiber gehen. Das muss immer auf Wunsch des Kunden kommen, weil als wettbewerblicher Messstellenbetreiber kann ich nie zu einem Kunden einfach hingehen und klingeln und sagen, ich baue jetzt übrigens einen Smart Meter ein. Sondern das ist immer ein nachfrageinduzierter Rollout sozusagen. Und da kann ich dazu sagen, jeder in Deutschland kann heute einen Smart Meter bekommen. Wir müssen nicht auf den Netzbetreiber warten. Gleichzeitig ist es aber so, dass viele Menschen in Deutschland nicht von sich aus darauf kommen, einen Smart Meter irgendwo zu bestellen, sondern die sagen, weiß ich nicht, kenne ich nicht, wofür brauche ich den denn überhaupt und so weiter. Das heißt also, wir als wettbewerbliche Messstellenbetreiber sehen uns ja, wir definieren uns ja gar nicht so als wettbewerblicher Messstellenbetreiber, sondern wir sind Lösungsanbieter für das Einfamilienhaus. Das heißt, wir sind eigentlich eher ein Energieversorger als ein Messstellenbetreiber. Bei uns ist der Messstellenbetrieb Teil der Lösung, die wir anbieten für das Einfamilienhaus. Und so können wir auch nur die Kunden davon überzeugen, denn es gibt natürlich so, sag ich mal, Nerds wie dich und mich, Jan, die auch einen Smart Meter bestellen würden, aber der, sag ich mal, Durchschnittsdeutsche kommt nicht so da drauf, sondern den muss ich natürlich locken über einen Use Case, über einen Nutzen. Nämlich über zum Beispiel, du kannst deine Batterie im Winter günstig laden, das macht deinen Strompreis günstig und deswegen bieten wir auch dieses Gesamtsystem an. Das heißt also, wir kommen eigentlich auf den Kunden zu und sagen, du kannst mit uns einen Vertrag abschließen, am Ende des Tages ist es ein Stromversorgungsvertrag, wir verbauen auch einen Smart Meter dafür und dann kannst du den günstigsten Strom bekommen, den du überhaupt nur bekommen kannst, weil wir dafür sorgen, dass der sozusagen immer der günstigste ist, wenn dein Auto beladen wird und wenn deine Batterie beladen wird und so weiter. Das ist unser Ansatz und deswegen verkaufen wir sozusagen eine Lösung und keinen Smart Meter. Zurück zum Smart Meter Rollout, warum stockt der denn eigentlich? Weil der, sag ich mal, der zweite Weg, dass der Netzbetreiber den ausrollt, weil der nicht funktioniert. Wir haben in Deutschland 850 Verteilnetzbetreiber, die kann man sich ungefähr so vorstellen wie, sag ich mal, die Behörde der Stadt Köln. So. Das heißt also, das sind keine Digital Native Unternehmen oder so etwas. Ne? Diese haben einen bestimmten Auftrag gehabt, nämlich den Netzbetrieb zu organisieren. Das funktioniert auch gut. Sie haben auch, sag ich mal, die analogen Zähler betrieben. Das machen sie auch noch weiterhin. Aber ein Smart Meter Rollout, auch in der Komplexität natürlich, die wir technisch da verlangen mit IT, Security und so weiter. Wie gesagt, ist kein Hexenwerk, aber dennoch eine Herausforderung für teilweise sehr kleine Stadtwerke, die einfach nicht im Verhältnis stehen zu dem, auch zu den Fähigkeiten, die ich in diesen Unternehmen habe. Das ist so ein bisschen so, als würde man mir sagen, lauf die 100 Meter in unter 12 Sekunden. Das würde ich nicht schaffen. Und ich glaube auch, wenn ich, und das ist jetzt so ein bisschen der zweite Weg, den man versucht, dass man sagt, aber wenn du das nicht schaffst, dann kriegst du eine Strafe. Ich laufe sie trotzdem nicht unter 12 Sekunden. Das werde ich trotzdem nicht schaffen. Ne? Also man muss einen anderen Läufer an den Start bringen, der diese 100 Meter so schnell läuft. Nur dann wird es funktionieren. Und so, glaube ich, passt das Bild ganz gut zu dem Rollout. Also wenn ich diesen Rollout wirklich in die Verantwortung von den Verteilnetzbetreibern weiterhin belasse, dann werden wir das nicht schaffen. Dann werden wir das so nicht schaffen.
Wollen Sie nicht oder können Sie nicht?
Wie gesagt, ich glaube, sie können nicht. Also das ist so, um in dem Bild zu bleiben, das ist kein Geschäftsmodell, was für diese kleinen Unternehmen, für auch eine andere DNA sozusagen von Unternehmen funktioniert. Deswegen ist es kein Vorwurf in dem Sinne an diese Unternehmen, sondern eher an einem Framework, an einer Vorgabe regulatorisch, die nicht funktioniert. Ich glaube, man muss es mehr den wettbewerblichen Messstellenbetreibern überlassen. Man muss Kooperationen viel mehr zulassen in den Gesetzen und vielleicht auch Anreize setzen, dann auch noch mehr für zum Beispiel also dem Haushaltskunden, der Batterien oder Wärmepumpen hat, zu sagen, sorg selber dafür, dass du einen Smart Meter bekommst, frag ihn nach, dann bekommst du zum Beispiel auch reduzierte Netzentgelte, die man heute so schon bekommt, alleine, dass man ein Asset hat, dann bekommt man eine Reduktion des Netzentgeltes, ohne dass ich einen Smart Meter verpflichtend eingebaut bekomme. Das könnte man smarter gestalten, sodass man so ein bisschen die Nachfrage auch versucht, so ein bisschen zu induzieren. Also, dass ich versuche, die Nachfrage zu stärken, indem, dass ich Anreize schaffe, dass man zum Beispiel reduzierte Netzentgelte dem Kunden nur dann auskehrt, wenn wirklich auch dieser Smart Meter installiert ist. Das würde den Kunden vielleicht aktivieren, zu sagen, okay, dann mache ich mich eben auf die Suche und suche mir jemanden, der einen Smart Meter installiert, und dann wird er jemanden finden. Das heißt, es ist kein Problem, wenn jemand einen Smart Meter haben möchte, einen Smart Meter zu bekommen. Wir bauen einen Smart Meter ein innerhalb von 4 Wochen. Das ist kein Problem. Nur die meisten Kunden kommen nicht drauf.
Was ich noch gelernt habe, ist, dass Interoperabilität ja auch ein großes Problem ist. Also sprich, wenn ich schon eine Wallbox verbaut habe, dann meine PV-Anlagen in Heimspeicher einbaue, dann sind die möglicherweise, funktionieren die nicht zusammen, dann brauche ich wieder ein spezielles, ich habe verstanden, euer Energiemanagementsystem schafft es jetzt auch, Systeme unterschiedlicher oder Lösungen unterschiedlicher Anbieter zu integrieren. Aber das ist auch nochmal ein großer Hemmschuh, ne? Dass da teilweise jetzt Komponenten verbaut sind, die man schwer zusammenbekommt.
Absolut. Also wir sprechen da von der sogenannten Kompatibilität der Geräte. Viele haben immer darauf gesetzt, also ich habe ein Energiemanagementsystem von meinem Hersteller zum Beispiel. Ne? Und es ist ein sehr fragmentierter Herstellermarkt. Also ich habe viele Batterie-PV-Anbieter, auch einige, die es gar nicht mehr gibt zum Beispiel. Dann Heizungsanbieter, dann mein Auto und die Wallbox und so weiter. Was wir als Antwort darauf haben, ist, wir arbeiten mit sehr, sehr, sehr vielen von diesen Anbietern zusammen und auch mit sozusagen sogenannten Aggregatoren im Hintergrund, die diese Layer sozusagen aufgesetzt haben und bieten ein Home-Energie-Management-System an, was eine unendlich breite Kompatibilität hat, weil wir eben mit vielen sogenannten HEMS-Anbietern im Hintergrund zusammenarbeiten. Das heißt, also wir haben eine Plattform gebaut, die im Hintergrund sehr viele andere HEMS-Systeme ansteuern kann, die wiederum viele Hersteller im Hintergrund sozusagen hat. Das heißt also, ich glaube, man findet im deutschen Markt keine breitere Kompatibilität als mit der App von Spot My Energy. Das heißt also, dass ich wirklich eine sehr breite Wechselrichtertiefe habe, das verbinden kann mit einer Wärmepumpe, auch noch verschiedene Autos. Das heißt, dass man den State of Charge direkt in der App sehen kann, auch die Wallbox noch integrieren kann und dass diese Geräte dann über unser Backend miteinander sprechen. Das muss auch so funktionieren, weil das macht eben für den Konsumenten überhaupt gar keinen Spaß, wenn nicht alle Geräte in einer, in, einer Optimierung zusammenfinden, in einem Home-Energie-Management-System zusammenfinden. Und deswegen muss das herstellerübergreifend funktionieren. Da kann ich mich nicht mehr auf die Hersteller-Hems-Systeme verlassen, sondern muss das übergreifend irgendwie zusammenordnen. Und da ist eben uns ist gelungen mit diesem Ansatz, dass wir mit vielen Hems-Systemen, vielen Herstellern auch direkt Integrationen durchgeführt haben, dass wir die Daten sozusagen mit unserem Backend zusammenführen und dass der Kunde dann all seine Geräte in einem Überblick hat und nicht nur im Überblick, sondern diese Geräte sprechen auch noch miteinander und werden gemeinsam optimiert. Das ist eine sehr schöne Logik.
Mich würde jetzt noch interessieren, also Maestro versucht ja das, was ihr im B2C-Markt gerade anschiebt, im industriellen oder gewerblichen Bereich umzusetzen. Also sprich, diese Flexibilitäten zu heben, auch verschiedene Erzeugung und Verbrauch zusammenzubringen und zu optimieren. Direktvermarktung ist da ein wichtiges Schlagwort. Jetzt kommst du ja auch ursprünglich aus diesem B2B-Bereich, deswegen würde mich deine Meinung mal interessieren. Was glaubst du, wo liegen da die Potenziale, die Flexibilitätspotenziale, aber auch so, wenn ich jetzt ein smarter Unternehmer bin, dann ist es ja genau wie der Eigenheimbesitzer, der jetzt verstehen muss, wo schlummern da auch wirtschaftliche Potenziale, Einsparpotenziale oder eben aber auch, dass ich tatsächlich selbst bis hin zu am Spotmarkt trade und diese Spreads selber ausnutze als Thermenbetreiber beispielsweise. Wo siehst du da die Möglichkeiten? Was würdest du als mittelständischer Unternehmer heute anschieben, damit man in 5 Jahren vielleicht so energieautark dasteht?
Ja, also erstmal, wie gesagt, ist es nicht eine Lösung, glaube ich, gewinnt alleine, sondern wir brauchen viele Anbieter von Flexibilität gleichzeitig, die nebeneinander es schaffen, dass das Energiesystem zusammen atmet und zusammen funktioniert. Deswegen, glaube ich, gibt es da auch in dem Sinne keine Konkurrenz zwischen dem B2C und B2B-Bereich, sondern wir haben, also da gibt es, glaube ich, eine gute Koexistenz und wir brauchen viel Flexibilität im Markt. Genau, sodass ich auch da ein großes Potenzial sehe. Viele bauen, glaube ich, heute Batterien auch im größeren Stil dazu. Das heißt also, dass Mittelständler heute nicht nur eine PV-Anlage aufs Dach bauen, sondern ebenfalls noch das mit einer Batterie ergänzen. Was ich gelernt habe früher aus meiner alten Zeit, sozusagen meine Ex-Kraftwerke, ist, dass die Flexibilität aus Prozessen meistens eine hohe Komplexität hat. Das heißt also, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns natürlich auch versucht, zum Beispiel Prozesse zu flexibilisieren. Von auch größeren Assets, zum Beispiel von Zementmühlen oder so etwas, ne, wo richtig Megawatts natürlich durchgehen oder Stahlwerke oder so etwas, ne, dass man versucht zu verstehen, wo habe ich denn da die Möglichkeit, vielleicht mal einen Prozess zu verschieben und Flexibilität für den Strommarkt bereitzustellen. Das ist nicht so einfach, haben wir festgestellt. Da ist schon viel Optimierung passiert, da greifen viele Rädchen in die anderen und da in die Prozessoptimierung reinzugehen, ist meistens eben das Hoheitsgebiet dann natürlich auch von denjenigen, die diesen Prozess ownen, also der Ingenieur sozusagen, die Zementmühle dann führt, der wird wahrscheinlich nicht so viel Lust haben da drauf und vielleicht auch nicht die Möglichkeit haben, wirklich dann noch auf Strompreissignale zu reagieren. Was ich häufiger gesehen habe, ist dann, dass sogenannte Querschnittsprozesse dann wieder flexibler sind. Also wie dann die Belüftung sozusagen oder die Wärmebereitstellung, die Druckluftbereitstellung für bestimmte Industrien. Und Wärme hat immer eine gewisse Trägheit da. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel von einer Therme sprichst, kann man, wenn man da nicht sozusagen eine natürliche Wärmequelle irgendwo schon hat, dann natürlich irgendwie immer auch eine gewisse Flexibilität rausholen. Denn wie gesagt, Wärme heizen ist in gewisser Weise immer träger als die Bereitstellung sozusagen oder die Strombereitstellung, sodass man diese Trägheit auch als Flexibilität übersetzen kann in den Strommarkt. Also Möglichkeiten gibt es da bestimmt, habe jetzt aber leider nicht sozusagen den goldenen Gral.
Aber sind nicht eigentlich bei denen auch dieselben 3 Komponenten schon mal die niedrig hängenden Früchte? Also dass ich meinetwegen jetzt meine Mitarbeiterparkplätze überdache mit einer PV-Anlage betreibe, die zunehmenden Elektrofahrzeuge dann als virtuellen Speicher oder nicht als virtuelles Kraftwerk sozusagen nutze. Vielleicht habe ich auch Netzanschlusskapazitäten für einen größeren Speicher Und so habe ich doch so ähnliche Einsparpotenziale, wie ich in meinem und die bestimmt noch nicht alle gehoben haben, wie jeder Eigenheimbesitzer, oder? Also mit einem Energiemanagementsystem, das dann alles sinnvoll zu vernetzen, wäre doch schon mal so eine Basisausstattung, wo man eigentlich jeden Unternehmer fragen muss, ja, wieso hast du das denn nicht?
Ja, mit Sicherheit. Also zum Beispiel die PV-Batterieanlage, die fürs Einfamilienhaus gilt, diese Logik gilt, glaube ich, genauso für eine Fabrik. Da habe ich natürlich andere Bezugskosten, weil ich auf einer anderen Spannungsebene den Strom beziehe. Das heißt also, bei einem Stahlwerk beispielsweise habe ich natürlich andere Stromkosten als im Einfamilienhaus und übrigens auch viel günstigere Stromkosten, sodass natürlich eine PV-Anlage da sich weniger schnell amortisiert oder auch die Speicherkosten oder der Speicher sich nicht so gut amortisiert. Das ist was anderes bei Kleingewerbekunden oder Kleinindustriekunden, die einen anderen oder einen höheren Strompreis entsprechend auch schon haben. Da amortisiert sich so etwas natürlich dann auch schneller. Und diese Lösung sehen wir auch schon am Markt, ne? Weil, sag ich mal, dann, wenn ich extra einen Carport dafür bauen muss, muss man sich natürlich überlegen, lohnt sich das? Also wenn ich es einfach aufs Dach legen kann, ist es wahrscheinlich günstiger, als wenn ich jetzt noch die Parkplätze extra dafür überdachen muss. Oder wenn ich die Autos ansteuern, wollen die Mitarbeiter das dann, dass ich diese Autos wirklich ansteuere und so. Da kommen natürlich Folgefragen auf, sodass ich jetzt nicht einem Unternehmer den Vorwurf machen würde, warum er das denn noch nicht gemacht hat. Das wäre doch ein No-Brainer. Ganz so einfach ist es vielleicht dann doch nicht, müsste man sich immer mal anschauen, aber wir sehen ja auf jeden Fall schon insbesondere diese PV-Batteriesysteme auch bei Gewerbekunden, sehen wir absolut. Und damit ist das auch ein Case.
Gut, jetzt würde mich zum Abschluss noch interessieren, wenn wir jetzt mal so 5-6 Jahre vorspulen, 2032, bei euch, euer Businessplan, kein Businessplan geht 1:1 auf, aber geht so ganz grob auf, eure Expansion nimmt richtig Fahrt auf. Wo steht dann Spot My Energy, aber auch vielleicht so der deutsche Energiemarkt, wo kann der stehen 2032, wenn es gut läuft? Gehen wir mal von einem positiven Szenario aus.
Ich gehe immer von positiven Szenarien aus, ich glaube da ganz bestimmt dran. Also genau, wir werden, und das sehen wir ja auch, also der Weg Richtung erneuerbare Energien, da gibt es kein Zurück mehr. Da werden wir, also PV ist die günstigste Erzeugungstechnologie geworden und wir werden mehr und mehr Photovoltaikanlagen sehen auf Einfamilienhäusern, in der Freifläche, auf Gewerbeflächen und so weiter. Das heißt also, da gehe ich einfach, das ist gesetzt. Gleichzeitig sind die Batterien werden immer günstiger. Das heißt also, wir werden auch einen weiteren Zubau von Batterien sehen im deutschen Strommarkt und da gilt es eben darum, Intelligenz zu schaffen dazwischen, dass eben diese Systeme miteinander gut sprechen können und so weiter. Das heißt also, ich glaube an ein vollständig erneuerbares Energiesystem, was wir im Jahr 2032 noch nicht ganz erreicht haben, im Strommarkt sicherlich in Richtung Ende der 30er Jahren erreicht haben, mit dann bis zu fast 100% erneuerbare Energien, mindestens mal im Strombereich. Wir haben vorhin diese All Electric Society angesprochen. Wir werden das sicherlich noch nicht in anderen Bereichen komplett ersetzt haben. Bis dahin noch nicht alle Heizungen werden elektrifiziert sein. Noch nicht die gesamte Mobilität wird elektrifiziert sein. Aber auch da werden wir große Schritte bis dahin gemacht haben, sodass wir natürlich einen höheren Stromverbrauch haben in Deutschland auch. Spot My Energy wird hier einen Beitrag dazu leisten können, dass wir dass die Geräte miteinander sprechen, dass wir diese Integration weiter gelingen wird. Im Jahr 2032 werden wir sicherlich mindestens mal die Hälfte der deutschen Haushalte mit Smart Mietern versorgt haben. Wir reden ungefähr von 60 Millionen Smart Meter oder Messpunkten in Deutschland. Das heißt also, wenn wir mal davon ausgehen, dass wir bis dahin 30 Millionen in Deutschland ausgerollt haben, ist das sicherlich keine verrückte Annahme. Da werden wir unseren Beitrag zu leisten dürfen. Wenn wir von einem Share von 10% ausgehen dürften, dann wären das 3 Millionen Systeme. Das wäre natürlich schon eine riesige Masse oder ein riesiger Kundenstamm, den wir haben. Aber wir sind nicht angetreten, um ein Nischenplayer zu werden, sondern wir wollen da sicherlich eine große Rolle spielen und das sind unsere Ambitionen, ja.
Ja, klingt cool. Ich drücke euch die Daumen. Ich habe auch so, also wenn man hier in eurem Headquarter, oder es ist wirklich ja schon relativ beeindruckend, ihr seid 2023 an den Start gegangen, was ihr in drei Jahren hier aufgebaut habt, wenn das in der Geschwindigkeit weitergeht. Ihr habt jetzt, glaube ich, 60, 70 Mitarbeiter schon. Ne? Sehr beeindruckende Investoren auch. Also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt keine Illusion ist, sondern dass das wirklich in 5, 6 Jahren, dass ihr so dasteht. Also ich drücke die Daumen. Ich sage herzlichen Dank, Jochen, dass du da so intensiv mitdiskutiert hast heute, uns auch einen tiefen Einblick gegeben hast, was ihr vorhabt. Unser Claim ist ja Energie neu denken oder wir wollen mit Leuten sprechen, die Energie neu denken. Ich glaube, das hast du bei Next Kraftwerke schon sehr intensiv getan und was jetzt mit Spot My Energy vorhabt, das klingt auch wieder genauso. Also, ich drücke die Daumen und sage herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank, Jan. Schön, dass du hier warst.
Euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Megawatt and Friends. Macht's gut. Ciao, ciao.
Megawatt and Friends. Energie neu denken.